Weihnachten ist nicht das vornehmste Fest der Christenheit, sondern Ostern. So sagte das einmal der bekannte Journalist Johannes Groß und er fügte hinzu, als Begründung, geboren werden konnte noch jeder. Ihr könnt den Satz vervollständigen. Auferstehe nicht. Nun, ich bin ein bisschen anderer Meinung. In der Bewertung der zwei Feiertage ohne Weihnachten gäbe es kein Ostern. Beide Feste sind wichtig und sind Freudenfeste. Und eingangs haben wir gesungen, freut euch, das Grab ist leer, er ist auferstanden. Und wenn wir heute Ostern feiern, dann feiern wir dieses größte Freudenfest der Christenheit. Wir treffen uns sozusagen am offenen Grab und wir freuen uns, dass Jesus Christus lebt. Er wurde gesehen, man hat ihn gesprochen, der Tod hat nicht das letzte Wort. Ostern, ein absolutes Freudenfest. Aber wie war das damals am ersten Ostertag, an dem Sonntag, als Jesus auferstand? War da auch ein solcher Osterjubel, Osterfreude? Was wir von den Jüngern lesen, bestätigt, dass sie sich mit der Situation erstmals ziemlich überfordert fühlten. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken, mit welchen Empfindungen der eine oder andere zu diesem Ostergottesdienst gekommen ist. Vielleicht sind unsere Herzen gefühlsmäßig gar nicht so erfüllt von dieser Osterfreude. Da gibt es Dinge, die uns in unserem Leben überfordern. Wenn das so ist, dann können wir uns vielleicht mit den Jüngern aus der Geschichte, die ich gleich vorlesen werde, gut identifizieren. Und mein Wunsch ist am Anfang dieser Predigt, dass wir vielleicht nach diesem Gottesdienst, so wie die zwei Jünger, von denen wir eigentlich schon im Gebet von Martin heute gehört haben, dass wir nicht mehr ein enttäuschtes, sondern ein brennendes, ein erfülltes Herz haben, weil Gottes Wort uns berührt hat und unsere Blicke wieder neu auf den Auferstandenen ausgerichtet sind. Deshalb hier die Überschrift meiner Botschaft, wie der Auferstandene enttäuschte Herzen entflammt und neu erfüllt. Wir lesen den etwas längeren Bericht aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 24 ab Vers 13 von diesen zwei Jüngern, die unterwegs waren nach Emmaus. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten sein. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, ja sag mal, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und durch sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis, die haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. So klingt dieser einmalige, spannende, ich würde schon fast sagen, seelsorgerliche Bericht von den zwei Jüngern, die unterwegs waren nach Emmaus und denen der Auferstandene erschien. Seine Geschichte, die hat so etwas Lebendiges, Lebensechtes an sich, dass manche Ausleger sogar denken, dass Lukas selbst der namenslose Jünger war. Hier wird zunächst mal in den Versen 13 bis 24 genau das bestätigt, was ich einladend sagte, nämlich, dass der erste Ostertag eigentlich eher ein Tag war, der die Jünger überforderte und verwirrte. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Enttäuschte oder auch entmutigte Herzen. Wir haben gelesen von diesen zwei Jüngern, die nicht zu den elf Jüngern gehörten. Der Name des einen wird uns sogar genannt, Kleopas, der andere bleibt unbenannt. Die zwei befinden sich auf dem Heimweg nach Emmaus, einem Ort, der ungefähr 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Und ich kann mir vorstellen, ein bisschen so, wie die sich gefühlt haben. Nichts wie weg hier, raus hier aus Jerusalem. Tief in ihren Knochen steckte die größte Enttäuschung ihres Lebens. Ihr Meister, ihr Herr, ihr Freund. Er wurde verurteilt, gefoltert, gekreuzigt und mit ihm alle ihre Hoffnungen. Unvorstellbar, unfassbar. Traurig sind sie. Tief traurig. Dass Jesus gestorben ist, das haben sie noch nicht verkraftet. Sie gehen wohl zurück in ihren Alltag, zurück in ihr Heimatdorf Emmaus, aber so einfach zur Tagesordnung übergehen, als sei nichts geschehen, das können sie nicht. Dieser Heimweg ist also ein Weg der Ohnmacht, der Resignation. Und so reden sie miteinander über das, was in den letzten Tagen geschehen ist. Sie reden über ihre verlorenen Hoffnungen, über das elende Sterben Jesu, grübeln, suchen sie nach einem Sinn dieses Todes, finden aber keinen. Dass Jesus einfach hingerichtet worden ist, dafür kann es doch keine Erklärung geben. Wir aber hofften, er sei der Israel erlösen werde. Dass er uns hilft. Aber nun, enttäuschte Hoffnung, entmutigte Herzen. Irgendwo auf dem Weg holt ein Wanderer sie ein. Er geht neben ihnen her. Damals war es keineswegs ungewöhnlich, dass man sich auf dem Weg mit anderen Reisenden oder gar Reisegruppen zusammenschloss. Heute wird das vielleicht etwas befremdend, wenn wir so mit jemandem unterwegs wären und plötzlich gesellt sich ein Fremder dazu. Er mischt sich sogar ins Gespräch ein. Damals war das nicht so. Die Jünger, die können Jesus nicht erkennen. Warum können sie das nicht? Weil sie jeden, aber nicht ihn erwartet haben? Weil er derselbe und doch nicht mehr derselbe ist? Jesus hat eine lange Reise hinter sich. Die längste Reise, die ein Mensch antreten kann. Vom Leben in den Tod und zurück ins Leben. Und er hatte einen Auferstehungsleib, das heißt einen Körper, der einerseits nicht mehr an Raum und Zeit gebunden war und andererseits doch wie ein normaler, irdischer Körper handeln konnte. Er konnte gehen, er konnte sitzen, er konnte essen, er konnte sprechen. Jesus geht neben ihnen her. Aber der Text sagt uns, es war, als würde ihnen die Augen zugehalten werden. Sie konnten Jesus nicht erkennen. Und dann mischt sich unser Herr in das Gespräch ein. Und er sagt wörtlich, worüber redet ihr denn miteinander? Und die Frage, die bringt die drei zum Stehen. Und ich kann mir vorstellen, mit traurigem Gesicht, vielleicht auch etwas erregt, fragt Kleopas, ja, kann das sein? Bist du der Einzige, der das nicht mitbekommen hat, wovon hier die ganze Stadt, ganz Jerusalem spricht? Und so wie Lukas uns diese Begebenheit hier beschreibt, sie ist schon fast amüsant. Die Jünger werfen ihrem neuen Begleiter vor, dass er keine Ahnung hat. Und dabei sind sie selbst es, die nicht mitbekommen, was los ist. Dass es Jesus ist, der da mit ihnen geht. Derjenige, den sie längst schon aufgegeben haben. Der Auferstandene ist ihnen ganz nah. Viel näher, als sie denken. Er ist direkt bei ihnen, an ihrer Seite. Aber sie merken es nicht. So kann es gehen. Und ich kann kaum beschreiben, wie mich diese Szene hier, dieser Text hier begeistert, wie ich den liebe. Die zwei beginnen zu erzählen von ihren enttäuschten Hoffnungen. Sie erzählen von Jesus, der sich als ein mächtiger Prophet durch sein Wort und sein Wirken erwiesen hatte, wie sie, dran geglaubt hatten, dass dieser Jesus der versprochene Volksbefreier sein würde. Und nun war er tot, fertig, Ende, aus. Sie hatten so sehr gehofft, dass Jesus der von Gott versprochene Messias war, der das Schicksal ihres Volkes zum Guten wenden würde. Nun waren ihre ganzen Hoffnungen an ein Kreuz genagelt worden. Enttäuschte Hoffnungen führen zu enttäuschten Herzen. Aber da gab es noch mehr zu erzählen. Nicht nur der grausame Tod Jesu hatte die Jünger verwirrt, sondern nun fehlte auch noch der Leichnam Jesu. Es ist beeindruckend, die zwei sind ja hier eigentlich ziemlich gut informiert über Ostern. Sie wissen Bescheid. Sie kennen die etwas verwirrende, brandaktuelle Neuigkeit von den Frauen, die gerade ein paar Stunden vorher das leere Grab entdeckt haben und von den Engeln jene Osterbotschaft hörten, Jesus lebt. Die zwei hatten das mitgekriegt, dass Petrus und die anderen Männer den Frauen erst nicht so recht geglaubt haben und dann selbst zum Grab gerannt sind und sich überzeugt haben. Die zwei, die kennen die Fakten. Aber sie gehen trotzdem ungetröstet in ihren Alltag zurück. Enttäuscht und innerlich aufgewühlt. All das Reden über Ostern und Auferstehung hilft ihnen nicht weiter, denn sie sehen Jesus nicht. Sie spüren ihn nicht an ihrer Seite, noch nicht. Sie merken nicht, dass er längst da ist. Er ist längst an ihrer Seite. Er ist längst mit ihnen im Gespräch. Er hört ihnen längst schon zu. Und er kennt ihre enttäuschten Herzen. Der Auferstandene ist da. Die beiden wissen es nicht, dass es Jesus selbst ist, der sie begleitet. Keine Engel mit Trompeten hat es ihnen angekündigt, keine beeindruckenden Wunder geschehen in seinem Gefolge. Bloß etwas ganz Alltägliches geschieht. Zwei sind unterwegs, ein Dritter kommt dazu. Meine Lieben, hier sehen wir, der Auferstandene ist da, wenn die Herzen der Seinen enttäuscht sind. Liebe Geschwister, diese Emmaus-Jünger, die sind irgendwie der Urtyp enttäuschter, vielleicht auch überforderter Christen, die keine Hoffnung mehr haben. Was ist also die Ursache enttäuschter Herzen? Wir sehen es hier. Unsere Herzen, sie sind enttäuscht, wenn das Leben ganz anders verläuft, als man sich das vorgestellt hat. Vielleicht ist man irgendwann mal diesem Jesus begegnet, hat sich bekehrt, hat erkannt, dass sein Wort die Wahrheit ist. Man wurde sozusagen ein Jünger, eine Jüngerin, man ist diesem Jesus nachgefolgt, vielleicht aber auch immer mit dieser versteckten Hoffnung oder dieser Erwartung, jetzt, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich zu den Seinen gehöre, dann wird mein Leben gelingen, dann werde ich Segen ernten, dann werde ich glücklich werden. Dann werden meine Kinder nicht in schlechte Gesellschaft geraten. Dann werden sie sich bestimmt bekehren. Sie werden die Gemeinde lieben. Wenn ich Jesus nachfolge, dann werde ich sicherlich auch den richtigen Partner finden und eine glückliche Ehe führen. Und ich werde erfolgreich sein, denn Jesus wird mich segnen. Steht ja sowas in der Schrift, oder? Wenn ihr mein Wort bewahrt und tut, dann werdet ihr gesegnet werden. Und so engagiert man sich in der Gemeinde, man tut diverse Dienste, immer noch im Herzen hoffend, wenn ich fromm und treu bin, dann wird mein Leben gelingen und ich werde glücklich sein. Aber Aber dann verläuft das Leben ganz anders, als man sich das in seinen Träumen vorgestellt hat. Die Erwartungen werden nicht erfüllt. Die Hoffnungen zerfließen und man steht da, enttäuscht und überfordert von den Umständen, irritiert, verwirrt und traurig. Und wir denken vielleicht, heute ist schon der dritte Tag und er hat immer noch nicht getan, wofür ich ihn gebeten habe. Warum erhört Gott mein Gebet nicht? Den enttäuschten Herzen möchte ich heute an diesem Osterfest zusagen. Der Auferstandene ist da. Auch in unserer Geschichte ist Jesus schon da, obwohl die Jünger ihn noch gar nicht kennen. Und ich glaube, wir erleben hier Jesus als einen wunderbaren Seelsorger. Jesus lässt die nicht allein, deren Hoffnungen ins Grab gesunken ist und die nun traurig ihren Weg gehen, weil ihre Erwartungen nicht erfüllt wurden. Jesus kommt zu uns, ist bei uns, begleitet uns, hört uns. Er geht mit in die Entscheidungen und Verletzungen, in Enttäuschungen und Verletzungen meines Lebens. Er ist bei uns, wenn wir seine Jünger sind, auch wenn wir das nicht merken können oder nicht merken wollen. Gerade in der dunklen Stunde, in der uns nichts mehr klar ist und wir nur noch verschwommen sehen. Auch dort, wo wir zweifelnd fragen, wo wir klagen über unsere enttäuschten Hoffnungen und unser Alleinsein, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Jesus geht uns nach. Er geht mit uns mit. Er ist Immanuel. Gott mit uns. Und er geht auch auf dem Holzweg mit, aber nicht um uns auf diesem Holzweg zu lassen, sondern um uns auf den rechten Weg zu bringen, um uns die Augen zu öffnen für seinen Plan, um uns auch die Augen unseres Herzens zu öffnen, damit wir erkennen können, wer er wirklich ist. Der auferstandene, lebendige Herr und Freund an unserer Seite. Und er möchte, dass unsere Herzen anfangen, ihn zu sehen. Und dass sie anfangen zu brennen, wenn wir aus seinem Wort erkennen, dass wahre Freude, echtes Leben sich mitten im Leid verbirgt. Und er möchte, dass unsere Herzen anfangen, für ihn zu brennen, weil wir begreifen, dass durch das Kreuz, das Sterben, das Leiden, neues Leben geboren wird. Etwas davon lesen wir hier in den Versen 25 bis 27. Da sehen wir, wie der auferstandene Herzen entflammt. In Vers 32 sagen die Jünger zueinander: War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, wenn er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Entbrannte Herzen, brennende Herzen für Jesus. Das wünsche ich mir, wenn Gottes Wort, sein Ratschluss, sein Heilsplan verkündigt wird, dass vielleicht aus enttäuschten, traurigen, trägen, unverständigen, zweifelnden Herzen brennende Herzen werden. Herzen, die begeistert sind von Jesus, unserem auferstandenen, lebendigen Herrn. Jesus sagt zu den Jüngern hier wörtlich: Ihr seid im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Ist euch da aufgefallen? Schon interessant, dass Jesus die Unfähigkeit zu glauben nicht beim Verstand ansiedelt, sondern beim Herzen. Ihr eigentliches Problem lag nicht an ihrem Verstand, am Kopfwissen. Sie hatten schon etliche Fakten gehört. Sondern an ihrem Herzen. Man kann viel wissen und trotzdem Gott nicht wirklich kennen, weil das Herz nicht erweckt und brennend ist. Das Herz ist der Sitz unserer Persönlichkeit, unseres Willens. Da werden letztlich die Entscheidungen des Lebens getroffen. Und wenn dieser Sitz des Willens träge, stumpf, langsam geworden ist, dann kann der Glaube nicht gedeihen. Jesus packt also so hier ihr falsches Messias-Verständnis genau im Zentrum. Die Jünger klebten an einem nationalen, einem äußerlichen Messias-Bild. Sie sahen den Messias als einen erobernden Erlöser, der sie von ihren Problemen des alltäglichen Lebens retten und heilen würde. Sie sahen ihn nicht als den leidenden Knecht, wie er zum Beispiel im Propheten Jesaja beschrieben wird. Sie lasen das Alte Testament und sahen die Herrlichkeit, aber nicht das Leiden. Die Krone, aber nicht das Kreuz. Es ist faszinierend zu sehen, wie Jesus dann hier ein systematisches Kurzbibelstudium mit diesen zwei Jüngern durchzieht. Er beginnt und legt ihnen die Schrift gründlich aus. Übrigens, von dem Begriff, der hier im griechischen Urtext verwendet wird, leitet sich unser Fremdwort Hermeneutik ab. Also die Kunst der Schriftauslegung. Jeder Theologiestudent, der muss auch Hermeneutik belegen und lernen, wie man die Schrift auslegt. Was muss das denn damals für ein Hermeneutikkurs gewesen sein? Da wäre ich sehr, sehr gerne dabei gewesen. Und jetzt bin ich natürlich versucht, ein Plädoyer zur Auslegungspredigt zu geben, weil ich vermute, dass es vielleicht, weiß nicht, ob hier bei uns, aber auf jeden Fall höre ich das immer wieder, dass es viele Christen heutzutage sehr langweilig finden, wenn die Schrift so Vers für Vers gründlich ausgelegt und erklärt wird, weil man eher denkt, ach, was soll das Ganze? Ich will doch nur ein paar geistliche Tipps für die nächste Woche, damit bin ich zufrieden. Hauptsache, der Gottesdienst ist 10:50 aus und wir kommen alle pünktlich zum Mittagessen. Wir versuchen es heute. Heute ist Ostern. Aber nicht 10:50, das geht nicht mehr. Wir haben hier an dieser Stelle ein wunderbares Beispiel, wie Jesus systematisch und ich bin sicher auch lebendig und tiefgehend christologisch das Alte Testament auslegt. Wir wissen nicht genau, welche Stellen er alle angeführt hat. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht mit 1. Mose 3, Vers 15 begonnen hat, die erste Stelle im Alten Testament, gleich nach dem Sündenfall, die einen Erlöser verheißt. Es wird einer kommen, der alten Schlange den Kopf zermalmen wird. Aber die Schlange, sie wird ihn in die Ferse stechen. Und vielleicht hat Jesus auch 1. Mose 22 erwähnt, diese beeindruckende Episode auf dem Berg Moria, als Abraham gehorsam und anbetend seinen einzigen Sohn auf den Altar legte, ein herrliches alttestamentliches Schattenbild auf den Opfertod Jesu. Und ich kann mir vorstellen, dass er die typischen Bedeutung ja des Opferlamms, des Passalamms, das er selber darstellt, erwähnt hat, darüber gesprochen hat. Vielleicht hat er auch über den großen Versöhnungstag geredet. Dann Jesaja 53. Sozusagen das Evangelium in den Propheten, dieser wunderbare Abschnitt, wo der Messias als der leidende Knecht dargestellt wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Jesus diese Stelle angeführt hat. Und sie ist so bedeutend, dass ich sie jetzt einfach nochmal mit uns lesen will. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde durchbohrt um unserer Vergehung willen, zerschlagen und um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Was für ein Wort. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus das erwähnt hat. Und vielleicht auch die Leidenspsalmen, Psalm 22, 31, 69. Wir haben einen unglaublichen Reichtum in der Schrift, liebe Geschwister. Auch heute noch redet Gott zu uns in und durch sein Wort. Die Bibel, sein lebendiges Wort, dieses Wort, es hat die Kraft, unsere müden und oft enttäuschten Herzen wieder in Brand zu setzen. Aber sein Wort, es spricht auch eindeutig von einer göttlichen Reihenfolge aus Vers 26 lese ich das hier heraus. Ich möchte noch ein bisschen auf diesen Vers eingehen. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dieses Muss ist ein göttliches Muss. Es kommt in der Heiligen Schrift immer wieder zum Ausdruck. Erkennen wir diese zwei Höhepunkte, die Jesus im Leben des Messias sieht? Leiden, Herrlichkeit. Sein Leiden wurde die Voraussetzung, um dann in seine Herrlichkeit einzugehen. Jesus musste den furchtbaren Kreuzestod erleiden, damit neues Leben, Auferstehungsleben möglich ist. Und meine Lieben, hier geht es um einen göttlichen Plan von Anfang an. Der Tod Jesu ist der Durchgang zu seinem Leben. Das Kreuz, das ist kein Unfall, kein Zufall, kein Justizirrtum, sondern es zeigt den Willen Gottes. So tief komme ich zu euch herunter, um für eure Sünden zu sühnen und euch als Söhne und Töchter zur Herrlichkeit zu führen. Hebräer 2, Vers 10. Von dieser zentralen Erkenntnis aus müssen sich hier die Emmaus-Jünger korrigieren lassen. Von hier aus müssen auch wir, postmoderne, oft enttäuschte und traurige Christen, uns immer wieder korrigieren lassen. Leiden und Herrlichkeit gehören zusammen. Ohne Leiden gibt es keine Herrlichkeit. Die Welt, in der wir leben, die zieht da eine ganz scharfe, eine Trennlinie zwischen Freude und Leid. Unsere Gesellschaft, die versucht alles zu tun, damit Schmerz und Leid um jeden Preis im Hintergrund bleiben, weil sie eben der Freude, so denken wir Menschen, und dem Glücklichsein zuwiderlaufen. Aber die Sicht, die Jesus uns hier nahelegt, die steht im krassen Gegensatz zur Sicht der Welt. Durch die Verkündigung wie auch durch sein Leben zeigt uns Jesus, dass wahre Freude sich oft mitten im Leid verbirgt. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Ohne Leiden keine Herrlichkeit. Ohne Karfreitag gibt es keine Auferstehung, kein Auferstehungsleben, kein ewiges Leben. Das Kreuz ist ein Symbol des Todes und des Lebens, des Leidens und der Freude. Und ich wünsche mir an diesem Ostermorgen, dass wir uns des einen auf jeden Fall gewiss sind, auch inmitten der Schmerzen, des alltäglichen, konfusen Lebens, der Enttäuschungen, der Krankheit, ist Jesus, der Auferstandene, uns ganz nah, und er will unsere Herzen neu entflammen. Und wie schön wäre es, wenn in diesem Raum nicht nur die Temperatur durch die Anwesenheit unserer Körper hier steigt, sondern auch unsere Herzen anfangen würden zu brennen für Jesus, weil wir aus seinem Wort erkennen, auf dem Weg des Evangeliums geht es nicht darum, dass alle meine Erwartungen und alle meine Wünsche erfüllt werden und ich ein problemloses Leben hier auf dieser Erde habe, sondern es geht um die Person Jesu selbst. Es geht um den Auferstandenen, der mir nahe ist, auch mitten in meiner Verwirrung, inmitten meines Leides, meinem Schmerz, meiner Trauer, meinen Zweifeln und meiner Todesnot. Er weiß genau, wo wir stehen, wo wir gehen, und er geht mit auf dem Weg, bis wir zu Hause sind. Zu Hause in der Herrlichkeit. Gerhard Terstegen, der bekannte Liederdichter, der hat es so formuliert, hat einiges geschrieben, auch was diesen letzten Gedanken, den ich hier versucht habe zu erläutern, auf den Punkt bringt. In seinem sogenannten Trostbüchlein schreibt er Folgendes: Solange der Mensch auf seiner Eigenheit und auf seinem eigenen Willen besteht und das Kreuz nicht mit beiden Armen umfasst, solange kann er die Ruhe seiner Seele unmöglich weder hier im Leben finden, noch dieselbe im Sterben erreichen. Lasst uns das Kreuz nicht fliehen, sondern es umarmen. Lasst uns dasselbe willig tragen und dem darunter nachfolgen, der uns zu solcher Nachfolge so nachdrücklich einlädt, mit der tröstlichen Verheißung, dass wir dadurch die Ruhe für unsere Seele finden würden. Kreuz und Leiden gehören mit zum Weg. Wir dürfen es nicht auswählen, sondern müssen es auf uns nehmen, wie wir es vor unseren Füßen finden, sagt Jesus. Wo Kreuz ist, da ist Licht. Da kommt Licht in die Seele. Entbrannte, warme, feurige, erleuchtete Herzen sind Herzen, die vom Wort Gottes her verstehen, wer Jesus ist, die erkannt haben, warum er leiden musste und die bereit sind, ihm nachzufolgen und die nicht an seiner bedingungslosen Liebe zweifeln, auch da nicht, wenn dieses Leben mal richtig hart, steinig, dunkel wird, weil sie wissen, es gibt Auferstehungsherrlichkeit. Wir haben soweit gesehen, wie der Auferstandene unsere enttäuschte Herzen, wie er ihnen begegnet, wie wir durch sein lebendiges Wort auch wieder Feuer fangen können für unseren Herrn. Noch ein drittes als letztes möchte ich hier erwähnen. In den Versen 28 bis 34 können wir das so zusammenfassen. Hier erfüllt der Auferstandene die Herzen dieser zwei Jünger. Sie erreichen Emmaus. Sie sind einfach fasziniert von diesem Fremden, der ihnen über Jesus so viel aus der Schrift erklären konnte. Und Jesus ist höflich, er setzt an zum Weitergehen, aber seine Weggefährten, die bitten ihn, bei ihnen zu übernachten. Wir wissen, dass es in der antiken jüdischen Welt so war, Gastfreundschaft ganz, ganz hoch geschrieben, einem reisenden Glaubensbruder, Glaubensschwester einfach Übernachtung anzubieten. Nächtliches Reisen war, je weiter man sich von Jerusalem entfernte, gefährlich wegen der lauernden, an den Straßen lauernden Räubern. Aber diese zwei Jünger, die haben nicht nur so höflich gefragt, ja, wenn du willst, du kannst gerne bei uns übernachten, wenn du das nicht möchtest, ist das auch okay. Nein. Der Luthertext, der formuliert das sehr treffend. Aber sie nötigten ihn. Sie sagten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Was für ein wunderschöner Vers. Und für nötigen, da steht eigentlich im Urtext ein Wort, das so einen kräftigen Druck ausüben bedeutet. Man packt den Zögernden so am Arm und lässt nicht locker, bis er zugesagt hat. Die zwei, die waren richtig fasziniert von diesem Fremden. Ihr Herz war entflammt. Und Jesus lässt sich überreden und begleitet sie in ihr Haus. Und sie sind dann da, setzen sich zum Abendessen. Und dann geschieht etwas Ungewöhnliches. Der Gast nimmt den Platz des Gastgebers ein. Jesus nimmt das Brot, dankte Gott dafür und er gibt es den Jüngern. Und in dem Augenblick wurden ihre Augen geöffnet und sie erkennen den Auferstandenen. Jesus eröffnet ihnen nicht nur die Schrift des Alten Testaments, sondern er öffnet ihnen auch die Augen, sodass sie ihn in seinem Auferstehungsleib erkennen, mittendrin im Alltag. Während einer banalen Alltagssituation gibt sich Jesus zu erkennen. Und ich liebe buchstäblich diesen Satz. Und ihre Augen wurden geöffnet. Sie sahen das Leben. In 1. Mose 3, Vers 7, da finden wir einen ähnlichen Satz. Nachdem Adam und Eva sündigten, da wurden ihre beide Augen geöffnet. Und was erkannten sie? Sie erkannten, dass sie nackt waren. Mit anderen Worten, ihre Augen wurden zum Tod geöffnet. Ihre Unschuld war dahin. Der Tod lauerte schon über ihnen. Und hier finden wir den gleichen Satz. Aber die Augen dieser beiden Jünger wurden geöffnet zum Leben. Sie hatten Jesus ihr Haus geöffnet. Sie hatten ihm auch ihr Herz geöffnet. Das ist das Allerwichtigste. Und nun öffnet er ihnen die Augen. Und sie erkennen ihn. Jesus lebt. Es gibt ein Auferstehungsleben, es gibt ein Leben nach dem Tod. Sie hatten das Leben gesehen. Betrübt, enttäuscht, verbittert über Tod und Verlust hatten sie Jerusalem verlassen. Jetzt aber hatten sie das Leben gesehen und das Leben hatte sie berührt. Und ihre Herzen, sie sind so erfüllt. Die konnten nicht mehr schlafen gehen, nachdem Jesus genauso unerwartet wie er erschienen war und doch wieder verschwunden ist. Wohlgemerkt, da heißt es nicht, dass er sie ab sofort alleine ließ, sondern sie sahen ihn nicht mehr so, wie wir einander sehen. So, wie sie ihn gerade gesehen und berührt und gehört hatten. Aber das bekümmert die Jünger scheinbar nicht weiter, denn sie hatten gelernt, sie hatten kapiert, sie hatten gesehen, Jesus lebt. Die Hoffnung lebt. Jesus lebt und das hält sie nicht mehr hier im Tal, auch wenn es dunkel ist. Jetzt geht es wieder bergauf nach Jerusalem. Sie machen sich auf, sie rennen voller Freude zurück. Und ich bin sicher, diesmal hat es vielleicht keine 2 Stunden gedauert. Sie können gar nicht anders, als Gemeinschaft zu suchen und einander die frohe Botschaft weiterzugeben. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das muss unter die Leute, das müssen andere hören, wir müssen es den anderen sagen. Mit dieser Erfahrung im Herzen, mit diesem Jesus im Herzen, gibt es auch für uns heute ein frohes, ein wirklich frohes Auferstehungsfest. Meine lieben Geschwister, ich wünsche uns an diesem Ostersonntag, dass unsere Herzen wirklich erfüllt sind von Auferstehungsfreude. Lasst uns auch dann, morgen ist Montag, übermorgen Dienstag, Nächste Woche sind wir mittendrin im Alltag. Lasst uns auch dann, wenn unsere Herzen auch mal enttäuscht und betrübt werden, immer wieder durch das Wort Gottes und durch die Gewissheit, diese Gewissheit, dass Jesus lebt, dass er mitten in unserem Alltag uns nahe ist, lass uns da immer wieder zurückfinden zu dieser Freude. Nicht nur heute, am Ostersonntag voller Freude sein, sondern auch am Ostermontag, Osterdienstag, Ostermittwoch, Osterdonnerstag, Ostersamstag. Diese Wahrheit, dass Jesus lebt, ist jeden Tag der Woche wahr. Jesus möchte, dass unsere Herzen für ihn brennen und dass wir erfüllt sind von seinem Auferstehungsleben. Er möchte, dass wir ihn immer mehr lieben und mehr als alles andere wollen. Sogar mehr als ein gelungenes, glückliches Leben hier auf Erden. Ja, dass wir ihn mehr und mehr kennen und uns an ihm erfreuen, das wünsche ich uns von Herzen an diesem Ostersonntag 2024. Lass uns beten. Herr Jesus, wir haben diese Geschichte erneut gelesen und sie berührt jedes Mal, wenn wir sie neu lesen, unser Herzen, wie du damals am Auferstehungstag diese zwei Jünger begleitest und wie du dich ihnen offenbarst und wie du ihre enttäuschten, traurigen, entmutigten Herzen entflammst, brennend machst und wie dein Wort, deine Nähe diese zwei auch erfüllt. Und wir finden uns wieder, Herr, in dieser ganzen Geschichte. Du bist auch uns begegnet. Du hast uns gesucht. Du bist auf unserem Weg mitgegangen und hast dich uns zu erkennen gegeben. In deinem Wort haben wir erkannt, plötzlich mit unseren Herzen erkannt, das ist wahr. Du bist real. Du lebst. Du bist der Auferstandene. Und diese Botschaft hat unser Leben verändert, Herr. Und ich wünsche es für mein Leben, ich wünsche es für das Leben meiner Geschwister, dass diese Wahrheit über dich, ja, dass das, wer du bist, uns immer wieder neu brennend macht. Herr, dass wir entflammt sind über das, wer du bist. Dass unsere Liebe einfach heiß ist, dass unsere Liebe nicht erkaltet, sondern wir brennend und feurig sind für das Evangelium, für das, wer du bist und für das Zeugnis der Wahrheit und der Liebe in dieser Welt. Und Herr, wir bitten dich, erfülle uns auch immer wieder neu mit deinem Geist. Dein Geist, er erfüllt uns, er will uns erfüllen, damit wir dich noch mehr sehen können und lieben können. Und darum bitte ich dich auch an diesem Osterfest, Herr, mach uns ganz voll von dir. Und dass wir mit Begeisterung, mit Freude die beste Botschaft der Welt, dein Evangelium hinaustragen und uns in dir immer wieder neu erfreuen. Bis der Tag kommt, wo du in Macht und Herrlichkeit wiederkommen wirst und uns zu dir holen wirst. Amen.